Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne.
Guten Abend.
Sie sagen, meditieren sei das neue Joggen. Inwiefern?
Es gab eine Zeit, vor allem in den 80ern, 90ern, wo jeder zweite Mensch gejoggt ist. Und jetzt gibt es so eine Phase, wo wir plötzlich alle in die Meditation reingehen. Oder zumindest sehr viele Menschen sind daran interessiert. Und mir ging es eben darum, ich habe da relativ viel Erfahrung gesammelt, auch sehr breit gefächert, einfach mal ein Buch zu schreiben, das jemandem hilft, der sich in der Thematik gar nicht auskennt. Einfach gucken, was gibt's da eigentlich und was könnte ich machen, um so ein bisschen mehr über Spiritualität und Meditation zu lernen.
Und was gab so bei Ihnen den Ausschlag, tatsächlich jetzt dieses Buch zu schreiben?
Ausschlag war im Grunde mein Buch vorher, Roadtrip mit Guru, was ein ziemlich großer Erfolg geworden ist. Und daraufhin fragte mich der Verlag, ob ich nicht mal breiter gefächert über diese ganze Welt schreiben könnte. Der Untertitel meines Buchs jetzt ist ja auch ein Wegweiser durch die abenteuerliche Welt der Meditation. Und es ist eine abenteuerliche Welt. Und das Ganze ist eben nicht wie ein furchtbar trockener Ratgeber geschrieben, sondern schon eher bunt und witzig und unterhaltsam.
Das kann ich wirklich bestätigen, absolut. Wo und wie war denn Ihre allererste Begegnung mit der Meditation?
Das war damals von Berlin aus. Ich habe noch in Berlin gewohnt, jetzt wohne ich mittlerweile in Kiel und hatte schrecklich Liebeskummer und war ziemlich fertig, hatte einen miesen Job und war generell unzufrieden mit dem Leben. Und dann hat die damalige Freundin von mir, deren Mutter machte so Meditationsseminare, das nannte sich Clarity Process. Und den habe ich gemacht und in diesen ersten 9 Tagen dieses Prozesses, ja, ist mir praktisch ein Licht aufgegangen. Das ist, ich könnte es vielleicht so beschreiben, also das ganze Theater in meinem Kopf, mein ganzes Unglück, das war eigentlich nur rein künstlich. Es existierte nicht. Also es existierte natürlich in meinem Kopf, aber es hatte im Grunde gar nichts mit der Realität zu tun. Ich hatte mich also in so einen Sumpf reingesteigert, der ja völlig virtuell war und nicht existierte in Wahrheit.
Also auch da wieder Gedanken prägen die Realität.
Total, total. Wenn ich dran glaube, dass ich in der Scheiße sitze, dann sitze ich in der Scheiße. Und wenn ich glaube, dass ich im Himmel bin, bin ich im Himmel. Das ist verrückt, aber es ist so.
Gesetze Anziehung.
Genau, funktioniert.
Wenn wir über Meditation reden, sollten wir vielleicht erst so eine kleine Global-Definition geben. Was ist denn Meditation überhaupt?
Es gibt 2 Dinge. Es gibt einmal das, was wir Meditation nennen. Da meinen wir häufig Übungen mit. Aber im Grunde ist Meditation der Zustand, in den ich durch eine Übung gelange. Und die endgültige Meditation ist dann eben der Zustand, in dem ich nicht mehr denke. In dem also eine ziemliche, wenn nicht sogar eine totale Stille herrscht, in der in meinem Kopf nichts mehr im Grunde passiert.
Ist das nicht überhaupt das, was Kinder von Hause aus machen, dass sie sich einfach auf ihre Bauklötzer konzentrieren und die Welt drumherum geschieht gar nicht für die?
Wir machen das auch noch. Wir haben das nur vergessen. Also ich weiß nicht, Sie haben wahrscheinlich auch Hobbys. Also ich zum Beispiel spiele Tennis oder natürlich das Schreiben auch. Jetzt ist kein Hobby mehr, sondern es ist mein Beruf geworden. Manchmal bin ich dann da so drin, dass es nur noch das gibt. Also wenn ich im Tennis wirklich komplett konzentriert bin, bin ich nur beim Tennis. Und das ist im Grunde der Zustand der Meditation. Aber wir sind ja ständig so abgelenkt. Also wir folgen Facebook und den Nachrichten Ihres Senders. Und ich weiß nicht, wo wir überall abgelenkt sind. Im Grunde sind wir nie voll da bei uns mit dem einzigen Ding, was wir machen. Sondern, ja, gestern war auch wieder so ein Thema bei einer Lesung über Multitasking und so. Ich sage, Leute, ihr müsst nicht multitasken. Macht mal ein Ding richtig und nicht 10 Dinge halb. Denn am Ende alles Halbgemachte ist ja, wie wir wissen, nicht so richtig dolle.
Wie sind Sie denn bei Ihrer Recherche für das Buch dann vorgegangen?
Im Grunde musste ich nur meinen Kopf anstrengen. Also.
Aber Sie haben sich ja tatsächlich auch auf eine Reise begeben, so kann
genau,
man das ja
genau. Also
ausdrücken.
Ich habe vor etwas mehr als 15 Jahren damit angefangen und bin dann wirklich um die ganze Welt gereist, habe alles Mögliche gemacht. Also ich habe auch Extremsachen gemacht. Also ich bin einem Guru lange gefolgt, einem Indischen um die Welt. Ich habe für 40 Tage gefastet.
Ja, Moment, da wollen wir kurz bleiben. Einem Guru gefolgt durch die Welt. Ich meine, das muss man erstmal von sich behaupten.
Muss man erstmal bringen.
Ja, muss man erstmal bringen. Also ich könnte das bei mir zum Beispiel nicht sagen. Was heißt denn das?
Also ich habe durch diese verschiedenen Meditationen bin ich einfach immer tiefer in diese spirituelle Welt gesackt. Kann man auch da kann man sich verlieren, ist ja ganz klar, wie in allem. Und bin dann irgendwann nach Indien, habe da einen Guru kennengelernt und bin in seinem Ashram, so heißen also so spirituelle Communities, und bin da tatsächlich hängen geblieben. Und dann fragte der mich irgendwann, ob ich Lust hätte auf ein Jahr der Transformation. Und wie gesagt, ja. Und dann bin ich zurück nach Deutschland geflogen, bin zu meinem Chef, also das war der Chef des Landesfunkhauses Kiel, des NDR, habe ihm gesagt, ich gehe jetzt, ich folge einem Guru.
Den Blick hätte ich gerne gesehen, schade, dass ich nicht dabei
war. Er war leer, es war ein leerer Blick, ein Ungläubiger, weil es ein, ja, auch ein alter Fernsehhase, der sowas auch noch nie gehört hatte. Und naja, und das war jetzt auch nur eines von vielen Abenteuern. Ich habe eben in dieser Welt alles Mögliche ausprobiert und habe das dann in einem Buch zusammengefasst, was ja schon als Ratgeber gedacht ist und ich glaube auch funktioniert als Ratgeber. Also es ist nicht nur eine Abenteuergeschichte meines Lebens.
Wie kamen Sie denn nach diesem einen Guru-Jahr dann wieder?
Ich habe ja noch nicht mal ein Jahr durchgehalten, weil ich nach 9 Monaten bei dem Guru rausgeflogen bin.
Okay, aber 9 Monate ist ja auch schon viel.
Ja, ja.
Was haben Sie denn gemacht, dass Sie rausflogen?
Ach, diese Geschichte hat ein ganzes Buch gefüllt. Also am Ende, dieser Guru hatte 5 Frauen um sich herum, den sogenannten Inner Circle, und eine von den Frauen verliebte sich in mich. Und natürlich landeten wir im Bett und das bekam der Guru mit, weil er doch ein sehr heller, wacher Typ war. Und das war mein Ende.
Okay, und nach diesen 9 Monaten sind Sie dann genau, wie nach Hause gekommen?
Ja, also ich musste ja nach Hause. Und das Verrückte war, ich hatte ja alles aufgegeben. Also ich hatte meinen Job beim NDR aufgegeben. Meine damalige Freundin, die auch immer noch meine Freundin ist, die hatte natürlich auch gedacht, mein Gott, also sie war auch beim NDR. Die sagte auch, Mensch, mit so einem Typen kannst du eigentlich nicht zusammen sein, also der einem Guru folgt. Das geht zu weit. Das kann ich auch absolut verstehen. Meine Familie hatte sich von mir nicht komplett getrennt, auch nicht ganz enterbt, aber zumindest separiert. Meine Freunde, alle haben gesagt, du tickst nicht richtig. Und die hatten natürlich Recht für sich. Gleichzeitig hatte ich mein Recht, mein Abenteuer zu leben, mein Leben zu leben, wie ich möchte. Naja, und dann kam ich eben zurück und hatte im Grunde nichts mehr, auch keine Wohnung mehr. Und das Einzige, was es noch gab, waren meine Eltern in Detmold, wo ich ursprünglich herkomme. Und dann habe ich einen Zug, das ist damals in Schweden passiert, meinen Guru rausschmiss, und bin zu meinen Eltern gefahren, habe gesagt, so, der Spuk ist vorbei, hier bin ich wieder. Und das war eigentlich eine ganz tolle Erfahrung, weil die mir dann sagten, du hast Scheiße gebaut, aber du bist unser Sohn und wir lieben dich immer noch. Das war schön.
Aber hatten Sie denn da innerhalb dieser 9 Monate so eine Art der Erleuchtung, wie man sich ja jetzt vorstellen könnte nach so einer Guru-Erfahrung? Außer die Bettgeschichte. Ich meine,
Sex kann auch zur Erleuchtung führen, so
genau,
ist das
nicht. Genau, aber eher spirituell?
Nein, Erleuchtung in dem Sinne gibt es auch gar nicht. Ich glaube, wir sollten vielleicht von Klarheit reden. Also Erleuchtung ist für mich mittlerweile nur noch ein Verkaufskonzept der spirituellen Welt.
Und waren Sie klarer danach?
Ja, eindeutig. Allein, weil man sich nur in dieser spirituellen Welt bewegt. Also da geht es nicht um Konsum und unsere die Konzepte, die wir in unserer Welt haben, die auch nicht alle schlecht sind. Das musste ich dadurch natürlich auch erst erfahren. Mhm. Aber natürlich war ich nach den 9 Monaten, ist ja auch 9 Monate Ferien. Natürlich ist man da anders drauf und klarer und entspannter und kann die Welt neu betrachten. Und vor allem nach so einem Ausstieg kann ich auch mich neu betrachten und habe dann ja auch mein Leben umgekrempelt. Also zum NDR konnte ich nicht zurück, das war unmöglich. Denn jemand, der einem Guru gefolgt ist, also den stellt man nicht wieder ein. Aber ich habe dann eine Produktionsfirma gegründet, die ich bis heute habe. Ich habe mehrere Mitarbeiter und das konnte ich auch nur durch den Guru. Das lief eben nur dadurch so. Und das ist eigentlich ganz gut.
Hat sich dadurch Ihr Freundeskreis auch verändert?
Jein. Mittlerweile sind sie alle zurück.
Lassen wir uns mal so ein bisschen durch die verschiedenen Arten der Meditation gehen. Da gibt es ja verschiedene, also Sie haben die verschiedenen Wege da aufgeführt. Zum Beispiel der mentale Weg. Da gibt es zum Beispiel Schlaf-Yoga.
Ja, Yoga Nidra ist der Fachbegriff dafür. Da geht es darum, ich höre eine bestimmte Art von Musik und lasse mich praktisch so weit entspannen, dass ich kurz vorm Einschlafen bin, aber nicht vollkommen eingeschlafen bin. Es gibt, die kennen Sie auch, diese Phase, auch als Kinder hatten wir die viel besser, diese Phase, wo wir fast Träume noch kontrollieren können. Ja, man nennt das auf Englisch Lucid Dreaming. Das ist auch eine Übung. Man kann also in diese Traumphase hineingehen und ihr auch weiter folgen und damit seine Träume beeinflussen und im Grunde auch seine Zukunft sich ausmalen. Also zum Beispiel James Cameron, der hat Avatar durch Lucid Dreaming geschrieben. Ja, also das ist wirklich eine vor allem in Amerika sehr anerkannte Art der Meditation, wo man sich ja zum Beispiel etwas vornehmen kann, wie ich mein Leben verändern will. Dann komme ich in diese Phase, diese Alpha-Phase kann man das auch nennen, hinein und bringe sozusagen meinem Unterbewusstsein bei, das, was ich mir vornehme, tatsächlich herauszuführen.
Die kürzeste Meditation der Welt, die haben Sie ja auch erwähnt in Ihrem Buch.
Wollen wir sie direkt machen?
Ja.
Das war sie. Also es ist ganz einfach. Man versucht einfach mal einen kurzen Moment des Nichtdenkens zu nehmen. Also ich nehme Abstand von dem ganzen Theater in meinem Kopf, dieses Blasorchester, was im Grunde die ganze Zeit vor sich hin trompetet. Einfach mal kurz eine Pause machen, nicht denken, zurückziehen. Für viele Menschen ist es fast unmöglich, nicht zu denken, weil wir so geprägt sind. Wir müssen denken, weil wir glauben, unser Denken würde ja so wahnsinnig wichtig sein, um unsere Probleme zu lösen. Meist verlieren wir uns in Gedanken. Das heißt, wir haben irgendeine Sorge oder einen Ärger, steigern uns rein und das ist wie ein Strudel. Es geht immer tiefer. Also Sie, sagen wir mal, oder nein, ich nehme nicht Sie, ich nehme lieber mich als Beispiel. Also ich ärgere mich über einen Mitarbeiter, sagen wir mal. Da kann ich mich natürlich total reinsteigern, mich aufregen, sagen, Mann, jetzt hat er schon wieder seine Stundenzettel nicht aufgeschrieben. Das ist doch immer das Gleiche mit dem. Und oder ich kann einen kurzen Moment nehmen und sagen, komm, entspann dich, nichts passiert. Genau.
Kütt,
genau. Wie der Kölner sagen würde.
Der körperliche Weg, das ist dann der nächste, kann man nicht sagen, sondern einfach ein anderer
genau,
Weg.
Genau. Es gibt natürlich ganz viele Wege. Einer wäre der körperliche Weg, beispielsweise durch Yoga. Also ich kann im mentalen Weg versuchen, über mein Gehirn Entspannung herbeizuführen. Am Ende ist es halt das ganze Wesen Mensch, also Human Being ist eigentlich so ein toller Begriff auf Englisch. Das ist das menschliche Wesen oder das menschliche Sein. Das ist natürlich viel mehr. Es ist Geist, Körper, Verstand und was es noch alles dazu geben mag. Im körperlichen Weg versuche ich zum Beispiel durch Yoga meinen Körper irgendwie zu entspannen oder zumindest mal besser kennenzulernen, sodass ich den auch durch meine Gedanken wieder beeinflussen kann. Das ist ganz irre. Und das ist einer von vielen Wegen, die eben funktionieren. Und
das heißt, den Körper durch Gedanken beeinflussen. Was heißt denn das?
Stellen Sie sich vor, Sie legen sich auf den Rücken und Sie gehen Ihren Körper durch und gucken, wo sind eigentlich Entspannungen. Und dann merken Sie, Mensch, ich habe Rückenschmerzen, habe ich vorher gar nicht gemerkt. Dann können Sie sich auf den Rücken, sagen wir, es ist der untere Teil des Rückens, total konzentrieren und sagen so, jetzt lasse ich mal los. Jetzt entspanne ich mal. Und Sie merken, wie plötzlich das wirklich nach unten sackt. Mhm. Das ist einfach ein mentaler Weg, um den Körper zu entspannen.
Ja.
Dann gibt es den rein körperlichen Weg, wie Sie beschreiben, zum Beispiel beim Yoga, dass ich Dehnübungen mache und natürlich immer geschmeidiger werde. Dadurch hat der Körper mehr Raum, um sich auszudehnen, auch wenn Spannungen ankommen. Vermutlich sammeln die sich alle im Körper an. Wenn ich beweglicher bin, habe ich einfach mehr Raum für die Entspannungen, für die Anspannungen, in der ich mich dann wieder mehr entspannen kann.
Sie haben gefastet und nicht etwa eine Woche oder zwei Wochen, sondern 40 Tage. Schon ein bisschen extrem, oder?
Ja, aber ich habe mir gedacht, was Jesus kann, das kann ich auch.
Ja, ein schöner Vergleich.
Nein,
und?
Ja, es hat schon wieder nicht zur Erleuchtung geführt, das ist ärgerlich.
Einfalls ihre Umwelt, ne? Wenn ich das so richtig gelesen habe.
Ja, also es wird einem beim Fasten, ich nehme an, dass viele Menschen, die uns zuhören, auch schon mal gefastet haben. Oder zumindest jemanden kennen, der gefastet
hat. Aber vielleicht nicht so lange.
Nee, das bestimmt nicht. Aber auch wenn man nur 7 Tage
außer
fastet.
Jesus.
Genau. Wer kennt den schon?
Mhm.
Also auch wenn man nur 7 Tage fastet, ist es ja so, dass man sich sozial herauszieht, weil Essen ein so sozialer Punkt ist. Also Geschäftsessen finden deshalb statt, wenn man gemeinsam isst, weil das verbindet. Und wenn man nicht isst, was macht man dann mit den anderen?
Man kann ja nicht mal trinken, denn nur Wasser, wenn die anderen Wein trinken, ist auch nicht so schön.
Nee, man ist tatsächlich in der Zeit unsozial.
Mhm.
Ja, man zieht sich immer mehr aus dem Leben zurück. Bei mir war es so, dass ich die letzte Woche dieser 40 Tage, da war ich wirklich, ich habe keinen Menschen getroffen, ich habe mein Handy ausgemacht und war komplett für mich. Und es war eine tolle Woche, ganz intensiv.
Und so die letzten Tage oder die letzte Zeit, wird man da nicht dann auch so ein bisschen komisch?
Also ja, doch, ich wurde komisch, auf jeden Fall. Ich hatte tierisch abgenommen natürlich, ich habe 17 Kilo verloren. Und das Ding ist dann, man ist einfach im Grunde so geschwächt, weil man so lange keine Nahrung zu sich genommen hat, dass man sich auch keine Emotionen leisten kann. Also der Körper fährt genauso runter, wie das unser mentales Sein runterfährt. Und am Ende ist man ein ziemlicher Eisklotz, würde ich sagen.
Und wie findet man dann den Weg zurück in die Welt?
Übers Essen.
Naja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch erst langsam dann
ja,
sich wieder
stabilisiert. Ja, das dauert lange. Also ich glaube, ich habe 3 Wochen gebraucht, bis ich wieder normal essen konnte, ohne dass ich Magenprobleme bekam einfach. Und das dauerte auch mit meiner Freundin. Die hat ja nun einiges durchgemacht. Also diese Fastenzeit, die 40 Tage waren übrigens vor dem Guru.
Okay. Das war wirklich hardcore, aber gut.
Ja, hat im Leben das gut.
Muss wahre Liebe sein. Ja.
Ja, also man kommt nach und nach wieder rein.
Und haben Sie die Ernährung aufgrund dessen dann
vielleicht
umgestellt?
Ja, total. Also ich habe dann jahrelang kein Fleisch gegessen, habe damit wieder angefangen irgendwann, weil mir dann auch wieder klar wurde, also für mich ist, also wenn wir uns in armen Ländern bewegen, was ich viel tue, zum Beispiel in Indien, wenn man denen sagt, wir essen kein Fleisch, dann sagen die immer, tickt ihr noch richtig? Also das ist für die der größte Luxus, wenn die mal Fleisch kriegen. Bei uns geht es natürlich nicht nur darum, auf Fleisch zu verzichten, sondern generell um diese Fleischproduktion und die ganze Industrie, die natürlich verwerfenswert ist, keine Frage. Aber mittlerweile esse ich zumindest ab und zu wieder Fleisch. Wenn ich es kriege, ich kaufe es mir nicht, aber wenn ich irgendwo eingeladen bin, stelle ich mich nicht an. Als Beispiel. Oder Schwein zum Beispiel esse ich gar nicht mehr. Da bin ich mir recht sicher, dass das für uns Menschen nicht gut ist.
Gehen wir mal zum nächsten Weg. Das ist der schnelle Weg. Da haben Sie Hypnose, Singen und Tanzen. Das ist natürlich auch was die Kinder auch von Hause aus machen.
Genau.
Werdet wie
die Kinder.
Ja.
Also ich möchte hier nicht den Christen verbreiten. Also da bin ich sicherlich nicht. Aber es steht in der Bibel doch einiges Wahres drin.
Ja.
Ja, werdet wie die Kinder. Und ich war, also ich bin immer im Sommer auf Sylt bei einem Tanz- und Sing-Workshop bei einem wirklich abgedrehten, ganz netten, verrückten Kerl. Einem alten Osho-Jünger auch, der eben auch lange einem Guru gefolgt ist. Und da treffen sich verschiedene Menschen. Wir singen zusammen. Er führt uns, also auch wir singen dann auch Chor und es sind alte spirituelle Lieder. Und nach 3 Tagen sind die Menschen so verwandelt, man glaubt es nicht.
Mhm.
Es ist nur durch Singen. Einfach
also wir
nur
singen und tanzen ja immer in der Sansibar.
Guck.
Auch schön.
Doch. Genau. Dann können Sie ja mal nächstes Mal kurz vorbeigucken.
Das nächste ist zum Beispiel Hypnose. Haben Sie auch ausprobiert.
Genau. Also um ein konkretes Beispiel zu nennen, als ich dieses Buch schrieb, ach, ich bin mehr ein Abenteuer-Schriftsteller als ein Ratgeber-Schriftsteller. Das heißt, es fällt mir schwer, sowas zu schreiben. Also das kennt jeder, Prokrastination, neues Lieblingswort, wo Menschen sich einfach davor drücken, das zu tun, was sie tun sollten. Und das war mir dann auch der Fall. Und ich kam mit diesem Buch nicht voran, aber die Deadline rückte näher. Und dann wusste ich kenne ja den alten Hypnotiseur in Kiel, bin dann hin, er hat mich hypnotisiert. Das ist dann nicht wie im Fernsehen, hüpfen sie auf einem Bein und machen sie Kikeriki, sondern man fällt auch in diesen Trance-Alpha-Zustand, wie man es nennen will. Und der hat mir dann einfach suggeriert, du setzt dich jetzt jeden Morgen um 9 hin, schreibst bis 12 und nachmittags nochmal und dann kriegst du das fertig. Und so war es. 2 Wochen später war das Buch fertig.
Und dann, unter dem schnellen Weg, haben sie auch Pendeln.
Muss man sich dran gewöhnen. Also das generelle Problem bei dieser ganzen Meditationswelt und Spiritualitätswelt. Es gibt so viele Verrückte. Also es gibt bestimmt 99% Normale und es gibt 1% komplett Bekloppte und die fallen uns auf. Das ist wie mit allen Gruppen. Ja, 1% Blöde reichen, damit die ganze Gruppe verurteilt wird. Und das ist in dieser Welt erst recht so. Und Pendeln gehört sicherlich mit in so eine Welt, wo man denkt, oh Gott, nee, bitte, jetzt fang nicht an zu pendeln. Also das geht mir zu weit. Und gleichzeitig können wir das Pendel benutzen, um Kontakt zu unserem Unterbewusstsein aufzunehmen. Also jeder kennt das Konzept Bewusstsein, Unterbewusstsein. Und die meisten sind sich einig, also wir werden vermutlich zu 99% vom Unterbewusstsein gesteuert. Also ist es gut zu wissen, wo steht das Unterbewusstsein eigentlich, was macht das? Und das kann ich, wenn ich es gelernt habe, über mein Pendel rausfinden.
Das kann ich aber nur, wenn ich selber pendle.
Genau. Also man kann nicht alles Hokuspokus. Also ich kann wirklich nur mit mir selbst Kontakt aufnehmen. Also ich halte, das viele haben dann natürlich auch so ein Gold-Diamant-Pendel, das ist alles Käse. Also da kann man sich auch einfach ein Blech an eine Kette hängen.
Oder überhaupt ein Anhänger. Oder?
Ja, irgendwas. Also irgendwas, was schwer ist und was an der Kette baumeln kann. Und dann muss man eben wissen, was bedeutet. Aber das kann man auch im Buch lesen, also das steht da drin. Und dann weiß ich im Grunde, wo mein Unterbewusstsein steht. Das schadet nicht, weil, wie zum Beispiel, wenn ich nicht schreiben will, wenn ich mich davor sträube und dann sehe ich eben, okay, zu 90% sagt mein Unterbewusstsein, ich habe überhaupt keinen Bock, dieses Buch zu schreiben. Dann kann ich aber weitergehen. Woran liegt denn das? Da kann ich sogar bis in die Kindheit zurückgehen. Aber das ist schon ganz schön, klingt abgedreht, geht aber.
Ist
das
aber meistens so.
Na klar, natürlich. Ja. Irgendeine Enttäuschung von den Eltern in der Schule. Wenn ich das weiß, dann kann ich damit arbeiten. Kann zum Beispiel auch dem Unterbewusstsein sagen, das ist eine alte Geschichte, die musst du mir hier nicht auftischen. Also das ist 30 Jahre, 40 Jahre, wie weiß ich wie lange her. Wir können eigentlich heute ganz frei als Erwachsene handeln und müssen nicht diesem alten Muster des Fünfjährigen folgen, als Beispiel.
Mhm. Dann kommt der transformative Weg. Mhm. Der klingt ja nun schon hochspirituell. Da geht es dann um Klöster und eben um Gurus.
Genau.
Klöster, waren das Schweigeklöster?
Auch. Also ich habe, das beschreibe ich auch in dem Buch, ein Lieblingskloster. Das ist eine kleine Insel vor Cannes. Also man hat diese flirrende Côte d'Azur-Welt mit der ganzen High Society in Cannes.
Wollte ich sagen, Sie haben sich ja auch die wunderschönsten Orte ausgesucht. Sylt, Cannes.
Naja, auf jeden Fall, dieses Kloster ist vor Cannes. Man kann sich da einmieten. Das ist ein Schweigekloster für maximal 5 Tage. Zahlt, glaube ich, 42 Euro am Tag Vollpension. Und kann einfach mit diesen Mönchen sein. Die singen sie mal am Tag Gesänge in so einer Kapelle, ist wahnsinnig schön. Und ich glaube einfach, dadurch, dass man mit denen in Kontakt ist, nur bei denen ist, verändert sich in einem selbst etwas. Natürlich auch durch die Atmosphäre der Côte d'Azur, wo es ja wirklich wahnsinnig schön ist. Und die Insel ist ganz klein, man kann in einer Stunde drumherum gehen und es ist eine Atmosphäre, die praktisch abfärbt. Und das ist das Transformative, was ich in dem Buch beschreibe. Gleichzeitig gibt es das eben auch bei Gurus. Wenn es also jemanden gibt, der tatsächlich Gutes will, und solche Gurus gibt es auch, kann ich in Gegenwart dieses, in Anführungsstrichen, guten Menschen selber zu einem besseren Menschen werden. Kennen wir auch alle. Wenn wir mit Kindern zusammen sind, dann sind wir doch anders, als wenn wir mit irgendwelchen nervenden Chefs zusammen sind.
Absolut.
Ja, und das ist transformativ.
Woran erkenne ich denn zum Beispiel in Anführungsstrichen guten Guru und ein gutes Seminar? Weil da, genau das ist ja das Problem, dass man ja eben nicht auf die falsche Schiene
kommt. Also ich habe da auch ein Kapitel drüber geschrieben, woran man das erkennen kann. Es wird dann immer schwierig, wenn Leute einem Dinge versprechen wie Erleuchtung in einer Woche oder so ein Kram. Dann weiß ich, nee, das ist Quatsch. Also erstens gibt es keine Erleuchtung, in einer Woche erst recht nicht. Oder wenn die so Lockangebote haben, eine Woche Seminar, 100 Euro, dann machen die mich aber eventuell in der Woche so heiß, dass ich weitermachen muss. Und das nächste kostet dann aber leider 8.000 Euro. Das sind schwierige Sachen. Oder wenn Leute immer nur dem Gründer dieser Seminarreihe folgen und dem total huldigen, Finger weg. Also anderen Menschen huldigen ist nie korrekt.
Und wie würde so ein Angebot aussehen, wo Sie sofort sagen würden, ja?
Es muss seriös aussehen und das muss jeder für sich entscheiden, was für einen Seriosität ist.
Aus dem Bauch heraus.
Ja, schadet nicht. Dann aber auch gerne den Kopf anstrengen und ein bisschen googeln. Zum Beispiel im Internet gibt es fast überall Bewertungen mittlerweile. Wenn also über ein Seminar sehr viele schlechte Bewertungen sind, eventuell Finger von lassen.
Das stimmt, aber oft ist es auch so, je mehr man liest über Dinge, desto verwirrter wird man, habe ich festgestellt.
Genau, deshalb habe ich das Buch geschrieben.
Genau. Bei der spirituellen Entwicklung durchlaufen wir 3 Phasen, schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Die erste ist die Säuglingsphase.
Das ist die Phase, in der leider 90% der Menschen da draußen sind und bleiben. Das ist die Phase, wo wir glauben, dass wir total abhängig von anderen sind. Das heißt, wir suchen uns einen Partner oder eine Partnerin und suchen unser Glück, also das, was eigentlich in mir ist, suche ich extern. So wie ein Kind, also ein Kleinkind ist absolut abhängig von den Eltern, sonst stirbt's. Und wir machen nie den nächsten Schritt und sagen, ich bin gar nicht abhängig von anderen. Jetzt bin ich erwachsen. Und das wäre natürlich grandios, wenn wir haben immer das Gefühl, es geht nur darum, was denken andere von mir. Es wäre schön zu denken, dass es wichtig ist, was denke eigentlich ich von anderen. Das wäre der nächste Schritt. Der ist aber schwierig.
Und oder was denke ich überhaupt von mir?
Das ist natürlich auch noch ein Ding, weil wir ja so beeinflusst sind von außen. Und meist leben wir in einer Welt, also gerade in Deutschland oder sagen wir vielleicht mal Mitteleuropa, die recht perfektionistisch ist. Und wir werden etwas, also uns wird etwas vorgesetzt als Anspruch oder als Ideal, was wir nie erreichen. Wir sind also dauerfrustriert. Was machen wir daraus? Wir sind schlecht, wir genügen nicht. Ich muss eigentlich woanders hin, ich muss mir einen Job suchen, ich bin nicht glücklich, ich muss weg vom Unglück. Und so ist das eine ständige Spirale, die man eigentlich sofort unterbrechen könnte. Einfach sagen, nee, ich bin nicht abhängig von außen, ich bin ein erwachsener Mensch.
Also die Erwachsenenphase ist dann die zweite Phase, Entdecken, der Unabhängigkeit.
Genau, genau. Das ist das, was ich eben beschrieben habe, wo man wirklich sagt, so, jetzt bin ich erwachsen. Ich regel mein Leben. Ich lasse es nicht mehr regeln. Also es ist so, ich werde nicht mehr gelebt, sondern ich lebe. Ich lebe wirklich so, wie ich leben will.
Und ich brauche keine zweite Hälfte und kein Feedback, um
genau. Das heißt nicht, dass man keinen Partner haben soll. Das wird manchmal auch falsch verstanden. Man kann gerne einen Partner haben. Aber mein Glück sollte nicht mehr zu 90% von diesem Partner abhängen.
Also zwei Ganze finden zueinander und nicht
ja, natürlich. Nur die beiden Ganzen kriegen die Schnittmenge hin.
Die dritte Phase ist die göttliche Phase.
Ist die schwierigste. Ich finde sie auch recht schwierig zu begreifen oder zu erklären. Am Ende, wenn wir glauben, wir regeln unser Leben, wenn wir diese Erwachsenenphase gemacht haben oder erreicht haben und wir sagen, ich regel mein Leben selbst, ich lebe und werde nicht mehr gelebt, dann stimmt das auch schon wieder nicht mehr, denn wir werden gelebt. Und zwar von der göttlichen, göttlich ist schon wieder so ein schlimmer Begriff, weil er so missbraucht wurde.
Vom Universum.
Ja, oder Existenz oder wie wir es nennen wollen.
Ich finde Universum ganz gut, weil das so alles
finde ich auch, umfasst. Genau. Ja. Also am Ende entscheiden wir gar nichts. Genauso wie wir nicht entscheiden, wie unser Herz schlägt oder wie unser Lymphsystem funktioniert. Das passiert einfach durch das Universum, durch eine Kraft im Universum, durch eine höhere Intelligenz, die alles beeinflusst und alles im Grunde für uns macht. Und am Ende machen wir gar nichts. Am Ende sterben wir und das war's. Das ist eine schwierige, fatalistisch klingende Einstellung, aber leider ist es so am Ende. Und wenn ich aber mich darauf, auf dieses Universelle, wollen wir es nennen, total verlasse, dann entspannt etwas in mir, denn ich kann selber nicht viel machen. Ja, im Grunde muss man sagen, ich kann selber gar nichts machen. Es wird alles total gesteuert.
It could be it could. Man muss nur genau, das Beste draus machen.
Ja, ach, die Rheinländer.
Ja, die haben es schon erkannt. Das ist wirklich so. Das heißt also im Grunde genommen laufen lassen und dann aber eben ja das Beste draus machen. Sich nicht ärgern, sondern sagen,
genau. Wobei natürlich man trotzdem auf Dinge auch reagieren kann.
Ja.
Also ich kann, wenn mir eine Situation vorgegeben wird vom Leben, dann ist die so. Aber dann kann ich immer noch entscheiden, bin ich Opfer oder mache ich was draus? Lerne ich vielleicht auch mal draus aus den Dingen, die mir wir alle durchlaufen eigentlich immer dasselbe, bis wir daraus gelernt haben, dann hört's auf.
Sind Sie jetzt schon in dieser göttlichen Phase?
Nee, ich springe immer hin und her. Ich bin auch oft in der kindlichen Phase.
Das wollte ich nämlich fragen. Wenn man dann die göttliche Phase hat, bleibt man dann in der oder geht das dann trotzdem immer noch hin und her?
Das geht. Also ich glaube, es gibt ja diese berühmten spirituellen Lehrer, also Eckhart Tolle kennen einige vermutlich. Der ist sicherlich jemand, der einen größten Teil seines Lebens in dieser göttlichen Phase verbringt. Aber natürlich springt er auch zurück in die kindliche Phase und dann hat er einen Gedanken wie, oh Gott, mein Polunder sieht bestimmt total bescheuert aus. Das ist eine kindliche Phase, weil ich glaube, dass andere mich beurteilen und dass das mich beeinflussen würde. Und dann ist er auch oft bestimmt in der Erwachsenenphase. Also vielleicht ist das dieses Erleuchtungskonzept, dass man nur noch in dieser göttlichen Phase ist. Denn dann muss man wirklich gar nichts mehr machen. Es gibt so ein paar indische Gurus, wenn man sich die anguckt, die einfach wirklich nur noch rumliegen und immer dicker werden und glücklich sind. Vielleicht sind die da dauerhaft drin, das weiß ich nicht.
Und dieses im Hier und Jetzt Leben, schaffen Sie das, beziehungsweise merken Sie, wenn Sie es nicht machen?
Nee, man merkt das eben nicht. Das ist das Problem. Das zieht einen plötzlich raus. Aber man hat natürlich, ist auch fast wie ein Training oder eine Gewöhnung. Ich kann mich durch die kurzen Momente des Nichtdenkens immer wieder hierhin zurückbringen. Also natürlich verliere ich mich in Gedanken und bin und lästere und alles Menschliche geht einem nicht verloren. Aber es ist nicht mehr so tief und so lang und so verletzend, weder für andere noch für mich. Und das ist ein Riesenunterschied zu früher.
Sie hatten ja ganz viele Begegnungen auch so im Laufe Ihrer, also Recherche ist eigentlich das falsche Wort. Sagen wir mal Ihrer Reise, finde ich irgendwie schöner. Welches waren denn so die bewegendsten Begegnungen?
Da fällt mir spontan wirklich der Guru ein. Also so verrückt das klingt und der hat ja auch nun viele Dinge gemacht, die nicht so richtig gut waren, muss man klar sagen. Er hat teilweise auch Leute betrogen und gelogen und auch Menschen beeinflusst. Und trotzdem hatte ich da Zeiten, die wirklich total mich bewegt haben. Einfach in einer Gemeinschaft zu leben, die Gutes will. Das haben wir selten. Also Sie werden das von diesem Sender auch kennen. Wie viele Menschen wollen Ihnen hier wirklich Gutes? Und wie viele denken an sich?
Ja, wobei Gutes ist ja immer relativ, ne? Das ist ja auch die Frage der Sicht.
Das ist vor allem auf Deutsch ganz schwierig. Auf Englisch funktioniert das besser, wenn man sagt Benefit. Lässt sich schwer übersetzen, vielleicht, dass man sagt zum Wohle anderer oder so. Mhm. Wir leben in einer wirklich egomanen Gesellschaft hier. Und diese Guru-Gesellschaft, in der ich lebte, da war zwar der egomane Guru, aber alle drumherum wollten wirklich von Benefit sein. Und das war toll. Das war eine ganz tolle Zeit, auch mit tiefen Begegnungen und ja, wie soll ich das sagen, viel Glück, auch viel Weinen. Also irgendwie Freiheit, nicht dieses Unterdrücken von Gefühlen, sondern wirklich einfach mal komplett sein, wie man ist.
Laufen lassen.
Genau, auch mal die Tränen zum Beispiel. Mhm. Völlig in Ordnung.
Welche Meditationsform haben Sie jetzt für sich, für den Alltag so beibehalten?
Die kurzen Momente des Nichtdenkens, das ist für mich grandios. Alles Weitere, also natürlich mache ich immer noch mal Stille zwischendurch, setze mich einfach hin und versuche mich auf meinen Atem zu konzentrieren. Aber das ist immer etwas, wofür ich mich anstrengen muss, wo ich mich aus dem Alltag rausziehe, mich woanders sozusagen in einen stillen Raum hinbegeben muss. Und kurze Momente des Nichtdenkens, die kann ich immer überall nehmen. Und das ist toll.
Und wenn Sie so zurückblickend sagen würden, was hat sich so ganz grundlegend jetzt in Ihrer Einstellung und in Ihrem Leben komplett verändert?
Also was sich völlig verändert hat, zum Beispiel, ich lebe ein ganz anderes Leben. Ich trinke keinen Alkohol mehr, ich nehme keine Drogen mehr. Also ich war nie ein Schlimmer, Sie kennen das vermutlich, also die halbe Welt kifft ja mittlerweile. Also das wäre für mich völlig undenkbar, sowas noch zu machen. Oder auch so viel Mist zu essen wie früher, ja, an jeder zweiten Ecke einfach mal einen Döner reinziehen. Mein ganzes Leben hat sich, glaube ich, in etwas Gesünderes verwandelt. Also alles Ungesunde lasse ich im Grunde nicht mehr zu. Und da gehört eben auch das Mentale dazu. Also diese ungesunden Gedanken, innerlich sich in was reinsteigern, Menschen schrecklich finden und das ist viel, viel weniger geworden.
Meditiere ich noch oder schwebe ich schon? Schweben Sie schon?
Manchmal.
Tim Kruse, danke, dass Sie da waren. Danke für die interessanten Ausführungen.
Danke sehr.